Predige über Jesaja Kapitel 25, Vers 6 bis 12. Jesaja Kapitel 25, Vers 6 bis 12. Und rüsten wird auf diesem Berg der Herr der Heerscharen allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und vernichten wird er auf diesem Berg die Hülle, von der alle Nationen umhüllt sind, und die Decke, die über alle Völker gedeckt ist. Vernichten wird er den Tod auf ewig, und abwischen wird Gott der Herr die Tränen von jedem Antlitz und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen. Denn der Herr hat es geredet. An jenem Tag wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns frohlocken und fröhlich sein ob seiner Hilfe. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen, aber Moab wird zertreten an seiner Stätte, wie Stroh im Mistpfuhl zertreten wird. Und breitet es seine Hände darin aus, wie der Schwimmer zum Schwimmen sie ausbreitet, so drückt er nieder sein Aufstreben samt dem Ringen seiner Hände. Und die hohe Feste seiner Mauern wirft er nieder, stößt er zu Boden in den Staub. Ich lese noch einmal den Vers 8, weil das die wesentliche Aussage ist, die ich erklären möchte. Vernichten wird er den Tod auf ewig, und abwischen wird Gott, der Herr, die Tränen von jedem Antlitz und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen, denn der Herr hat es geredet. Gerade als ich hier vorhin kam, fuhr eine Gruppe von Radfahrern vorbei, vorneweg ein Auto, hinterher ein Auto, und an der Seite hing Aufkleber eines Ostermarschs. Es ist interessant, dass junge Leute sich bemühen, an Ostern zu marschieren, um gegen den Atomtod zu demonstrieren. Dahinter steckt die Angst vor dem Tod oder vielleicht auch positiv gesehen der Wunsch nach ungestörtem Leben. Nun ist es sicher ein berechtigtes Anliegen, sich auf das Leben einzustellen und gegen den Tod zu sein. Aber interessant ist, und das ist sicher keine Ironie, obwohl es so klingt, dass bisher kein Krieg die Todesrate auf der Erde erhöht hat. Dass bisher kein einziger Krieg die Todesrate auf der Erde erhöht hat. Denn die Leute wären alle ohnehin gestorben. Vielleicht auf eine andere Weise, zu einem klein bisschen anderen Zeitpunkt, aber tot wären sie alle gewesen. Für viele ist der Tod ein biologisches Ereignis, dass das Herz aufhört zu schlagen, die Lunge aufhört zu atmen, dass das Gehirn aussetzt. Das ist für viele Tod, ein biologisches Ereignis. Für die Bibel und für Christen ist der Tod kein biologisches Ereignis, sondern ein geschichtliches Ereignis. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Biologisch hieße ja, dass das so automatisch abläuft. Während geschichtlich heißt, dass es irgendwo entstanden ist. Und diese Erklärung steht in 1. Mose 2, Vers 17, wo die Rede davon ist, wenn sie von diesem Baum essen, von dieser Frucht dieses einen Baumes, dann würden sie des Todes sterben. Und wir wissen, dass diese zwei ersten Menschen davon gegessen haben und so der Tod in die Welt kam. Wir können uns eine Welt ohne Tod nicht vorstellen, weil das uns so fremdartig ist, aber es ist die Aussage der Bibel, dass Gott weder Leiden noch Tod in seine Schöpfung eingeplant hatte, sondern dass beides entstanden ist durch die Sünde des Menschen. Der Paulus sagt es auch in Römer 5, Vers 12 noch einmal: Deshalb, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod auf alle Menschen übergegangen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, für die Bibel ist der Tod kein biologisches Ereignis, sondern ein geschichtliches Ereignis, das mit der Sünde in die Welt gekommen ist und ursprünglich nicht Gottes Plan entsprach. Die Medizin kämpft heute, um den Tod zu verschieben. Man baut Menschen sogar künstliche Herzen ein, im Moment zwar noch nicht so recht mit Erfolg, aber vielleicht wird es besser. Aber der Tod ist überall. In Römer 6, Vers 23 heißt es: Das Gehalt der Sünde, das heißt das, was sie verdient, ist der Tod. Und das merken wir überall, dass die Sünde ein Trieb der Selbstzerstörung ist. Menschliche Beziehungen sterben ab. Selbst Vergnügen fordert seine Opfer. Ich las gerade in den letzten Tagen eine vorausschauende Statistik, welches Vergnügen das Rauchen an Opfern in diesem Jahr in der EG fordern wird. Und da war von einer zuständigen Kommission die Zahl von 600.000 Rauchertoten im Jahr 1983. Ich habe noch nie eine Demonstration gegen Rauchen gesehen, irgendein Ostermarsch oder Pfingst- oder Herbstmarsch oder Wintermarsch oder überhaupt einen Marsch, der gegen diese Art des Massenmords demonstriert hätte. Und das ist ja nur eine Form. Es gibt ja viele andere Formen, die viel versteckter und viel raffinierter sind und viel weniger auffällig. Der Sündesold ist der Tod, das heißt, die Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung, wobei ich jetzt einen Raucher nicht anprangern möchte. Ich habe das einfach statistisch weitergegeben und weiß, dass der Tod auf jede Weise in unser Leben hineinragt. Jesus, so heißt es hier, entmachtet den Tod. Hier heißt es, vernichten wird er den Tod auf ewig und abwischen wird Gott, der Herr, die Tränen von jedem Antlitz und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen, denn der Herr hat es geredet. Jesus entmachtet den Tod auf verschiedene Weise. Wir hatten gesagt, Sünde und Tod hängen zusammen. Zunächst geht Jesus gegen die Sünde vor, indem er für unsere Sünde stirbt und uns dadurch den Weg der Vergebung zu Gott öffnet. Das ist wichtig. Christen sind Leute, die ihrer Vergebung gewiss sind. Wenn man einen Moslem fragt, nachdem er 5-mal am Tag Allah um Vergebung gebeten hat, ob er weiß, dass er Vergebung hat, sagt er, das weiß ich nicht. Während Christen ihrer Vergebung gewiss sind, weil Christus für ihre Sünde stellvertretend gestorben ist, und dadurch Gott ihnen diese Sünde nicht mehr anrechnet. Jesaja 53, Vers 5 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das heißt, die Strafe für alle Sünde liegt auf Jesus. Es ist wichtig zu sehen, Gott bestraft Sünde, wenn ich an Jesus glaube, nicht an mir, sondern er hat sie an ihm gestraft. Das ist wichtig. Viele Leute fragen ja, womit habe ich das verdient, dass es mir so schlecht geht? Vielleicht hat derjenige das überhaupt nicht verdient in dem Sinne. Aber er kann auch nicht sagen, dass irgendeine Folge, dass Gott mich straft. Denn Gott hat gesagt, alle Strafe liegt auf Jesus. Und das ist wichtig zu sehen. Das heißt, dass einem trotzdem Schwierigkeiten im Leben begegnen können. Aber sie müssen keine Strafe für Sünde sein, sondern Gott hat alle Sünde gestraft, als Jesus starb. Die Sünde hing mit dem Gesetz zusammen, denn wenn es kein Gesetz gibt, gibt es ja auch keine Übertretung des Gesetzes. Und deshalb hat Jesus, als er starb, den Fluch des Gesetzes ausgeräumt, denn in der Bibel stand, dass jeder verflucht ist, der das Gesetz nicht hält. Und wenn jemand heute Morgen ehrlich ist, der hier ist, wird er feststellen, dass in seinem Leben auch nicht alles vollkommen ist und er von daher das Gesetz Gottes auch sicher nicht 100% halten würde und deshalb verflucht wäre. Aber in der Bibel steht, Galater 3, Vers 13, dass Christus den Fluch des Gesetzes getragen hat. Als er schließlich starb, nachdem er 6 Stunden am Kreuz hing, da dachten seine Feinde, jetzt sind wir ihn los. Und der Teufel dachte das wahrscheinlich auch, denn er war ja der Initiator dieses Planes. Viele Leute halten den Teufel für so eine Kasperle-Figur, irgend so ein Schreckgespenst des finsteren Mittelalters. Das ist schade, er ist weder eine Kasperle-Figur noch ein Schreckgespenst, so eine wunderbare Persönlichkeit, die allerdings auf der falschen Seite steht. Und sie hat großes Interesse daran gehabt, Jesus in den Tod zu bringen, weil er dachte, jetzt bin ich diesen Gegenspieler los. Aber das ist so ähnlich wie mit dem trojanischen Pferd, das die Griechen gebaut hatten und das die Trojaner in ihre Stadt hineinholten und dachten, jetzt haben wir die Siegestrophäe in unserer Stadt, aber in diesem Pferd waren Krieger und sie haben dann nachts die Tore der Stadt geöffnet, sodass sie vernichtet wurde. Das heißt, dadurch, dass Jesus in den Tod hineingeholt wurde, genau dadurch hat er den Tod überwunden. Denn jetzt konnte er auferstehen und damit zeigen, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass das Leben siegt und nicht der Tod. Und das ist sicher eine wunderbare Aussage, dass das Leben siegt und nicht der Tod. Und damit hatte niemand gerechnet, weder der hohe Priester, der ihn hinrichten ließ, noch der Teufel, noch andere Leute, sonst hätten sie alles dran gesetzt, um seinen Tod zu verhindern. Sie hatten keine Ahnung, was daraus werden würde, nämlich, dass er aufersteht. Jesus ist auferstanden, das zeigt, der Tod ist nicht das Letzte, sondern das Leben ist das Letzte. Wir zielen auf das Leben. Und es ist schön, dass Jesus den Tod überwindet. Das hat er in seinem Leben schon praktiziert. Er hat drei Tote auferweckt und hat darin schon gezeigt, dass er Macht über den Tod hat. Er hat dann seine eigene Auferstehung miterlebt und gezeigt, dass er der Sieger ist über den Tod. Und später, für manche ist das sehr fremd, diese Aussage, später wird es auf dieser Erde ein tausendjähriges Friedensreich geben, mit dem Zentrum in Israel über die ganze Erde. Und in diesem tausendjährigen Friedensreich wird der Tod nicht herrschen über die Erde. Das heißt, da können Leute, soweit ich das verstehe, 1000 Jahre alt werden. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, da hilft auch kein Lebenselixier zur Zeit. Und zwar läuft parallel dazu die biblische Aussage, dass in diesen 1000 Jahren der Satan gebunden ist. Denn er ist ja derjenige, der mit dem Tod Menschen tyrannisiert. Und wenn er gebunden ist, kann er auch diese Macht über den Tod nicht ausüben. Das heißt, in diesen 1000 Jahren wird der Tod nicht herrschen, allerdings danach doch noch einmal kurz. Und dann wird Himmel und Erde sich auflösen. Das heißt, die Materie wird sich auflösen. Und nur noch Ewigkeit sein, in der der Tod und das Totenreich abgeschafft sind. Es ist erstaunlich, der wissenschaftliche Materialismus, warum der sich wissenschaftlich nennt, weiß ich nicht, sagt ja, dass die Materie ewig ist. Lenin sagt das zum Beispiel. Die Materie ist ewig. Das finde ich sehr schön, diese Aussage, obwohl eigentlich jeder richtige Wissenschaftler sagt, dass es nicht stimmt. Nicht die Materie ist ewig, sondern das Leben mit Jesus ist ewig. Und die Materie wird irgendwann schon vernichtet werden. Es ist gut zu wissen, dass das Leben siegt, dass Jesus einmal alle Tränen abwischen wird und dass der Tod abgeschafft wird, ebenso wie der Teufel, der seine Macht verliert. Dann wird Gott die Schmach seines Volkes hinwegnehmen, wie es hier heißt. Ist die Frage, was bedeutet es, die Schmach seines Volkes? Ich denke, Schmach seines Volkes kann zwei Dinge bedeuten. Einmal, dass unser Leben Gott entehrt. Das Leben von Gläubigen entehrt Gott oft. Denn von denen erwartet man ein bisschen mehr an Lebensstil und Qualität. Und mancher ist durchaus enttäuscht, wenn er sie beobachtet und sagt, so toll ist das auch wiederum nicht. Das heißt, unser Lebensstil entehrt Gott oft, obwohl der Sinn unseres Lebens in der Ehre Gottes bestehen würde und auch besteht. Diese Schmach tut er weg, indem wir in der Ewigkeit vollkommen sind. Aber zum anderen legt er auch diese Schmach ab, indem Gläubige nicht mehr verfolgt werden in der Ewigkeit, sondern ewige Freude haben. Ich las gerade ein Buch über einen Missionar in Algerien, der dort unter Moslems gearbeitet hat bis vor wenigen Jahren. Und der unter anderem beschreibt, welcher Schmach Christen ausgesetzt werden, wenn sie vom muslimischen Glauben zum christlichen Glauben übertreten. Wie ihnen dann oft die Frau weggenommen wird und die Bibel verbietet ihnen ja dann wieder zu heiraten. Wie sie also große Not leiden, wie sie isoliert werden, wie sie vergiftet werden, wie man ihnen Drogen ins Essen mischt, um sie ihre Persönlichkeit zu ruinieren und ähnliche Dinge. Und wie er eigentlich in vielen, vielen Jahren nie eine Gemeinde aufgebaut hat, weil die Leute immer wieder ermordet wurden und gar nicht am Leben blieben oder vergiftet wurden oder so isoliert wurden, dass keine Gemeinde entstand. Und trotzdem diese Menschen trotz ihrer Not in das Leben hinübergingen, in das ewige Leben mit Jesus. Diese Bedrängnis wird auch aufhören, weil einfach keiner mehr da ist, der bedrängen kann, weil der Feind sein Anrecht verliert. Und das ist gut, das zu wissen. Unser Leben endet nicht im Leid, sondern in der Freude mit Jesus. Hier ist die Rede von so einem Fest, dass die Leute da tolle Speisen vorgesetzt bekommen. Ich verstehe das zunächst mal bildlich. In der Bibel ist oft die Rede, dass Gott einlädt zu einem Fest, dass der Königssohn heiraten wird und da viele zu diesem Fest eingeladen werden. Viele wollen zwar nicht, aber einige kommen. Und ich verstehe das als diese ewige, wunderbare Gemeinschaft mit Jesus, der unser Bräutigam ist. Der Weg des Glaubens endet in Freude und überwindet den Tod. Christen sind Menschen, die sich freuen, dass sie ewiges Leben haben. Sie haben zwar den biologischen Tod noch vor sich, aber den ewigen Tod, diese ewige Verdammnis, erwartet sie nicht, sondern die haben sie schon hinter sich. Sie wissen, dass sie nicht auf sie zukommt. Es gibt viele Menschen, die meinen, ich lebe in meinen Kindern weiter. Da habe ich gerade gestern etwas Nettes oder auch Lustiges gelesen in einem Lexikon. Da stand, dass die Einzeller sich ungeschlechtlich vermehren, das wusste ich im Prinzip zwar, und zwar dadurch vermehren, dass sie sich zweiteilen, dass also ein Einzeller sich zweiteilt und dann hat man zwei Einzeller, ohne dass ein Rest übrig bleibt. So ein Einzeller könnte mit Recht sagen, ich lebe in meinen Kindern weiter, weil immer, wenn er sich spaltet, entstehen zwei neue, wenn man so will, Einzeller, Kinder, und die teilen sich dann wieder. Insofern setzt sich sein Leben immer wieder fort. So ein Einzeller lebt in seinen Kindern weiter, aber wir nicht. Meine Kinder haben gewisse Ähnlichkeit mit mir, körperlich, seelisch, charakterlich, aber ich lebe in ihnen nicht weiter. Höchstens gewisse Züge von mir leben in ihnen, aber nicht ich. Ich lebe aber in der Ewigkeit weiter, wenn ich durch den Tod zu Jesus gehe. Welche Konsequenz hat das, dass Jesus den Tod entmachtet, dass er uns ewiges Leben schenkt? Ich denke, das bedeutet, dass wir auch heute schon bestimmte Dinge in unserem Leben absterben lassen und andere aufleben lassen. Zum Beispiel sollen wir die Sünde absterben lassen. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben, steht im Römerbrief. Manche toten Beziehungen in unserem Leben können wieder zum Leben kommen. Zum Beispiel menschliche Beziehungen können durch den Glauben manchmal wieder ganz neu entfacht werden, die vorher tot schienen. Bis dahin, dass es Beziehungen zwischen sich nahestehenden Menschen gibt, die wieder zugange kommen und wieder entfaltet werden. Der Dienst eines Christen, der anderen Menschen von Jesus erzählt, ist ein Dienst zum Leben und ein Dienst zum Tod. Wenn ich einem anderen Menschen von Jesus erzähle und er sich danach ausstreckt und auf Dauer gesehen zum Glauben an Jesus kommt, habe ich ihm geholfen, das ewige Leben zu empfangen. Wenn er es gehört hat und es nicht annimmt, dann wird er gerichtet. Das heißt, dann wird ihm diese Information über das Leben mit Jesus zum Gericht. Ich will dieses Zitat wiederholen, was ich schon öfters sagte von Lessing, weil es sehr eindeutig ist, wo er sagte, wenn Gott alle Erkenntnis der Wahrheit in seiner Rechten und das ewige Suchen nach Wahrheit in seiner Linken hätte, dann würde ich ihm demütig in seine Linke fallen und sagen, lass mich weiter suchen. Das heißt, wenn wir Menschen die Wahrheit über das Leben mit Jesus erklären und sagen, so kannst du Christ werden, indem du Jesus anredest im Gebet und ihn bittest, in dein Leben zu kommen, und derjenige sagt, nein, lass mich weiter suchen, dann ist ihm meine Information, die ich ihm gab, zum Gericht geworden. Denn jetzt ist er nicht mehr Sünder von Geburt an, was jeder von uns ist, sondern jetzt ist er Sünder durch Wahl. Er hat nämlich gewählt, weiter abgesondert von Jesus zu leben. Und dann ist ihm meine Information nicht zum Segen, sondern zum Gericht geworden. Der Dienst von Christen ist ein Dienst zum Segen, zum Leben und ein Dienst zum Tod. Das muss man beides sehen. Es gibt bei Gott kein Niemandsland. Und ich denke an einen bekannten Prediger, der sagte, oh, auf unserer Tagung haben sich viele Leute entschieden. Und er sagte, der andere, Halleluja, sagte, ja, gegen Gott entschieden. Das gehört offensichtlich auch dazu, dass sich Menschen entscheiden und sagen, ich möchte ohne ihn weiterleben. Mein Leben ist ohne Gott in Ordnung, obwohl das nicht stimmt. Viele meinen, wir vertrösten mit dieser Aussage auf das ewige Leben die Leute auf das Jenseits. Das ist ja der Hauptvorwurf der Kommunisten, die sagen, oh, wir wollen das Paradies hier errichten und ihr erst im Jenseits. Ich denke, dass es kein Vertrösten ist, sondern ein richtiges Trösten. Denn wenn man stirbt und keinen Trost hat, ist das furchtbar. Und diese Nachrufe, die man manchmal hört, die Erde möge ihm leicht werden, und man denkt dann an diese 2 Tonnen, die auf ihm liegen, sind alles andere als ein Trost. Es ist einfach eine Nichtigkeit. Und dann ist es schön, wenn ich weiß, mein Körper wird zwar in diese Erde kommen, aber meine Seele, das heißt meine Persönlichkeit, ist schon vorher bei Jesus in der Ewigkeit. Das ist ein Trost, der Tränen trocknen kann in Familien, ein Trost, der Menschen froh macht, auch wenn sie auf den Tod zugehen. Dieser Pfarrer Bonhoeffer, der im letzten Krieg gegen Ende zu hingerichtet wurde, hat dieses Gedicht, später auch vertont, Lied gedichtet, was einige kennen, wo es heißt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn ich das jetzt mal wörtlich nehme, was er gesagt hat, er ist mit uns ganz gewiss an jedem neuen Tag. Da war auch der Tag seiner Hinrichtung dabei, von dem er sagen konnte, er ist mit mir. Er hat mich nicht vor dem Tod bewahrt, aber in dem Tod bewahrt, dass ich meine Hoffnung nicht an den Nagel hänge, sondern ganz im Gegenteil, dass ich in Hoffnung sterbe. Und in dem Römerbrief Kapitel 8, Vers 38 und 39 steht, dass uns auch der Tod nicht von der Liebe Gottes in Christus scheiden kann. Und das ist wichtig zu sehen, auch der Tod kann uns nicht von der Liebe Gottes in Christus scheiden. Das heißt, diese Liebe Gottes ist so vollkommen, so wunderbar, dass auch dieser biologische Tod mich nicht von dieser Liebe Gottes, die in der Ewigkeit weitergeht, trennt. Ich will diesen einen Vers hier noch einmal sagen, vernichten wird er den Tod auf ewig und abwischen wird Gott, der Herr, die Tränen von jedem Antlitz und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen, denn der Herr hat es geredet. Die Hoffnung von Ostern ist die, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass vor uns die ewige Herrlichkeit liegt. Es wird zwar den biologischen Tod noch vor uns haben, aber die ewige Verdammnis schon hinter uns haben. Und das ist eine große Freude, dass ich weiß, als Christ bin ich heute schon von Gott angenommen und ich bleibe angenommen über meinen Tod hinaus. Und es wäre schön, wenn jeder von uns diese Auferstehungshoffnung hat und weiß, Christus, der Auferstandene, lebt in mir und ich werde mit ihm über die Grenze des Todes gehen und mich freuen an Gott.